Baby, der Podcast für besseren Sex.
Hallo und herzlich.
wer sagt jetzt in der letzten Folge vor der Sommerpause das Hallo?
Wir machen es zusammen.
Okay.
Hallo.
Wir wollten es heute zusammen sagen, weil es die letzte Folge vor der Sommerpause ist. Hallo, meine
herzlich willkommen.
Das war mir einfach weiter zu Oh Baby, der Podcast für besseren Sex. Ich bin Josi.
Und ich bin Leo. Und jetzt kommt sie endlich, die Folge, auf die ihr schon lange gewartet habt, wir schon oft angesprochen haben und Josi besonders nah am Herzen liegt. Die Fetisch-Folge, in der wir über Fetische sprechen. Und zwar nicht so, wir zählen jetzt irgendwelche komischen Fetische auf und machen uns drüber lustig, sondern wir haben uns wirklich ganz tief mit diesem Thema beschäftigt.
Genau, deswegen hat die Folge auch etwas auf sich warten lassen. Auf Instagram, auf obabypodcast und obaby_josi haben wir aufgerufen dazu, dass ihr uns doch bitte eure Erfahrungen mit dem Thema schickt. Und immer wieder haben viele von euch uns geschrieben und auch wirklich tiefe Einblicke gegeben in ihren Fetisch. Das werdet ihr heute alles serviert bekommen, natürlich anonym. Und wir haben auch mit der Beatrice Wagner, Sexual- und Paartherapeutin, gesprochen, die uns da mal so ein paar Insights gegeben hat. Also wo kommt ein Fetisch überhaupt her? Wie kann man als Paar gut damit umgehen? Und so weiter und so fort. Wir wollen nicht zu viel verraten.
Sie hat einen unendlichen Wissensschatz, den ihr gleich hören werdet. Aber davor müssen wir, und das ist ja immer meine Lieblingskategorie, die wunderbaren Definitionen. Weil man Fetisch unterschiedlich auslegen kann, sagen wir es mal so zu sagen. Weil es gibt eine ganz, ganz strikte Definition von Fetischen. Und das heißt, dass man sozusagen fokussiert ist auf ein Objekt oder ein Gegenstand oder ein
Material.
Material. Etwas, was da ist sozusagen. Jetzt wird Fetisch aber eigentlich so in der Pornografie und so im Sprachgebrauch viel, viel, viel weiter gefasst.
Es wird ganz also schön mit Fetisch hier um sich geworfen.
Ja, so ich habe einen Fetisch für, keine Ahnung, brünette Männer. So, ja, okay, nee.
Oder ich habe einen Fetisch für BDSM.
Genau, das ist uns nämlich so ein bisschen zu vage. Wir sind so einen Mittelweg gegangen.
Ein Fetisch ist letztendlich, wie du schon gesagt hast, eine Fixierung auf einen Gegenstand, ein Material, ein bestimmtes Körperteil. Es ist an sich nicht unbedingt eine Sexualpraktik. Also, dass jemand zum Beispiel nur darauf steht, geritten zu werden. Das ist kein Fetisch. Oder dass jemand nur darauf steht, geschlagen zu werden. Das ist streng genommen kein Fetisch. Wir haben die Definition für die heutige Folge so ein bisschen aufgemacht. Es liegt aber auch daran, weil sehr viele von euch uns zum Beispiel zum Thema Anpinkeln geschrieben haben. Mhm. Ist das jetzt ein Fetisch oder ist das nur eine sehr spezielle Sexualpraktik?
Wir haben es jetzt mal zu Fetisch dazu gezählt, weil es geht so ein bisschen um dieses Ungewöhnlichere. Haben wir jetzt zum Beispiel mal gesagt, wir nehmen das jetzt mal mit rein.
Genau. Aber wer jetzt von euch da sitzt hier, weiß ich nicht, Student der Psychologie oder so und sitzt hier da mit einem, hat jemand eigentlich noch so ein Wörterbuch daheim? So ein Brockhaus?
Also meine Mutter hat ein Brockhaus, definitiv, mehrere.
Das wäre mal, ja, kann man aber auch, was kann man, ja, kann man als Unterlage zum Füllen benutzen, wenn man mal Vögelerhöhung.
Ein Buchfetisch, stell dir mal vor, jemand hat ein Buchfetisch.
Gibt's bestimmt. Das heißt ja immer Bibliothekarinnen und so. Egal, anderes Thema. Also auf jeden Fall sollte jetzt jemand mit dem Brockhaus daheim da sitzen. Ja, wir haben die Definition ein bisschen aufgemacht und es ist schwierig, da eine Grenze zu ziehen. Also, ja. Seid nett.
Wie wir gerade so richtig rumstrudeln, so okay, wie definieren wir das jetzt, dass das ordentlich rüberkommt?
Das ist so schwer.
Dass sich niemand ausgesprochen. Ja, stimmt. Ich finde Fetisch im Allgemeinen, wenn man sich da mal anfängt reinzulesen, dann ist man so mindblown irgendwie relativ schnell. Vor allen Dingen, weil ja der Begriff gerade so salopp benutzt wird für alles andere. Und du hast irgendwie im Pornobereich irgendwie 1000 Fetische und alles ist dieses und jenes. Ja, ich bin jetzt mal am Überlegen, wie das bei mir, wie ich das erste Mal mit diesem Begriff Fetisch umgegangen bin. Weil ich glaube, ich habe schon sehr viele Jahre lang Fetisch mit Sexualpraktiken gleichgesetzt. Also ich habe alles, was sozusagen außerhalb der Norm, und wenn ich hier von Norm spreche, dann meine ich so dieses, was diese Standard-Penetration, Sex, Blowjobs, Lecken, das war für mich so gefühlt die Norm. Und alles, was davon weiter weg ging, war für mich ein Fetisch. Und bei mir hat es tatsächlich den Ursprung, dass ich mit 13 oder so im Italienurlaub in so einer blöden Wiese, ich glaube, ich habe ich sogar schon mal erzählt, so ein Hardcore-Porno-Heft gefunden habe.
Nee, das weiß ich noch nicht. Oder ich habe dir einfach nicht gut genug zugehört.
Hast du nicht zugehört? Oder ich hab's rausgeschnitten damals. Ich weiß, irgendwann habe ich das mal erzählt, dass, wo eine Frau auch gefistet wurde zum Beispiel. Das waren nur Bilder, aber ich hatte sowas halt noch nie gesehen und war so ein bisschen erschrocken, dass mich das erregt hat. Weil ich das so krass fand. Ich wusste das gar nicht, dass man überhaupt in eine Vulva eine Hand reinbekommt damals. Ich war so, was, das, was gibt's?
Und, in eine Vagina.
In eine Vagina. Und wow, dass ich diese Begriffe noch durcheinander bringe, ist auch hart peinlich eigentlich. Muss man da irgendeine Eselsbrücke mal machen. So kam
Fängt beides mit F an.
Warte mal, Vulva, Vagina. Na, ich denke mal, über die Sommerpause denke ich mir eine Eselsbrücke aus. Und genau, und so kam ich dann mit eben diesem Gefühl, okay, mich erregt etwas und ich weiß eigentlich gar nicht, was mich erregt. Und mittlerweile weiß ich natürlich, dass ich definitiv keinen Fetisch habe in dem Sinne, auch wie wir es definiert haben jetzt. Ich habe ein paar sexuelle Vorlieben so, aber ich habe definitiv keinen Fetisch, würde ich jetzt sagen.
Also ich habe einen Fetisch für alles, das vibriert.
Das ist aber auch so eine, wirklich so eine Millennial-Womanizer-Satisfier-Generation.
Ja. Nein, Spaß beiseite. Das ist natürlich kein Fetisch von mir. Wobei, streng genommen.
Streng genommen werden wir ja feucht, wenn wir so
Spielzeug. Kann sie auch ohne das Objekt kommen? Ist die Antwort nein? Ist es vielleicht ein Fetisch? Nein, das ist jetzt wirklich nur ein kleiner Spaß. Ich habe tatsächlich bevorzuge ich bestimmte Sexualpraktiken sehr, sowohl in der Ausführung als auch in der Fantasie. Hm. Wir wissen alle, was das ist. Das ist
ein Dreier.
Orale Befriedigung. Aber das würde ich nicht als Fetisch bezeichnen. Ich bin bislang tatsächlich, glaube ich, auch nur zweimal mit etwas in Berührung gekommen, was am Fetisch kratzt, sage ich mal. Also ich bin weder einem Fußfetischisten begegnet, noch jemanden, der mich anpinkeln wollte oder angepinkelt werden wollte. Aber ich habe in der Recherche nicht schlecht geguckt, ja, als ich einen Begriff gefunden habe, und zwar Frotteurismus.
Das klingt wie Frotte.
Ja.
Geht es um Bademäntel?
Du bist so blöd. Ich hatte null Ahnung, was das ist. Und das ist, wenn man sich an jemandem reiben will.
Ah.
Und tatsächlich hatte ich mal eine Begegnung. Ich weiß nicht, ob dieser Mensch ein, wie sagt man dann, Frottoreur?
Oh je. Oh je.
Warte, wer mir das buchstabieren kann, der bekommt, weiß ich nicht, ein Super-Like. Und zwar hatte ich da so eine lockere Affäre mit einem, der tatsächlich wollte, dass ich auf ihm saß und an ihm gerieben und mich an ihm gerieben habe. Und ich dachte erst, es wäre so so ein bisschen zum Anheizen, so wie nennt man das denn, so Soft-Petting mit Klamotten. Aber das war teilweise krass. Also er wollte die ganze Zeit, dass ich mich an ihm reibe, und zwar für halbe Stunde plus.
Aber hat er das wirklich, hat er das gesagt, oder hat er das dir so angedeutet?
Er hat es mir angedeutet, und immer wenn ich dann quasi, ich halt jetzt so war, okay, let's get it on, jetzt hier weiter, Klamotten runter, küssen, weiß ich nicht was, hat er mich quasi wieder so zurück und mich festgehalten, sodass ich weitermache. Das hat mich ehrlicherweise ein bisschen irritiert. Ich weiß nicht, ob das war, Frotteurismus, aber ich habe bei der Recherche nicht schlecht geschaut, als ich gelesen habe, dass es das wirklich gibt. Genau, und das andere war tatsächlich, das habe ich ja auch schon diverse Male erzählt, das weiß ich nicht, ob es ist im klassischen Sinne, glaube ich, kein Fetisch, eine Fixierung auf eine bestimmte Sexualpraktik. Was im Endeffekt aber dabei rausgekommen ist, ist, glaube ich, das Gleiche wie bei einem Fetisch. Und zwar war das ja die Fixierung eines Ex-Freundes so extrem auf Analverkehr, was im klassischen Sinne kein Fetisch ist. Aber die Fixierung war so krass auf dieses Thema, dass nichts anderes mehr quasi möglich war.
Kein Raum mehr für andere Dinge.
Ja. Ich habe immer versucht, es dann quasi mit irgendwas anderem zu kompensieren, genau. Das ist ja, was daran gefällt dir, dieser Dirty-Aspekt oder was ist es? Und wir können doch stattdessen dieses und jenes machen. Aber das war nicht das,
was ihn befriedigt hat.
Und die Fixierung war letztendlich so groß. Und ich glaube, dass er da auch extrem drunter gelitten hat, dass ihm das vorenthalten wurde, dass auch die Beziehung daran zerbrochen ist. Aber im klassischen Sinne kein Fetisch.
Aber es ist ja auch immer unterschiedlich. Ich habe einmal mit einem Mann gesprochen, der hat mir erzählt, dass er sehr, sehr er hat es Fetisch genannt, dass er eben Strumpfhosen total erregend findet. Wenn Frauen Strumpfhosen tragen, ich habe jetzt aber nie nachgefragt, ob es jetzt bei ihm prinzipiell um die Strumpfhose ging oder darum, dass die Frau das trägt. Das ist ja auch nochmal ein Unterschied. Also richtig krasse Fetische fokussieren sich ja komplett auf die Strumpfhose ohne Frau, das ist da wurscht. Aber ich bin dann ehrlich gesagt, war das auch nur so eine Fickgeschichte, deswegen bin ich da nicht mehr so drauf eingegangen mit ihm. Aber er fand es schon ganz cool, dass ich immer Kleider mit Strumpfhosen anhatte. Das hat man immer gemerkt, er hat einfach gerne zugeguckt, wie man das anzieht. Mhm. Also ehrlich gesagt finde ich es nur erotisch bis über die Knie und dann fängt man an, so ein Hampelmann dann sich in diesen oberen Teil. Aber gut, jeder...
Aber ich finde das ja auch ganz interessant, mal zu gucken, wie viele Leute davon auch betroffen sind. Weil ich meine, wir hatten ja jetzt, also betroffen, das klingt jetzt so schlimm, in Anführungszeichen, ja. Weil wir kommen ja auf zusammen einen ganz guten Bodycount, würde ich sagen. Und so viele Begegnungen mit dem Thema hatte ich noch nicht. Und ich habe auch versucht, da mal Zahlen zu finden. Es ist nicht leicht. Eine Studie habe ich gefunden aus Kanada. Mit 1040 Teilnehmern, die wurden nach ihren sexuellen Neigungen befragt und fast die Hälfte hat angegeben, dass sie eine Art Paraphilie haben, also das ist auch eine Fixierung, etwas, was von der gängigen Sexualpraktik abweicht, ja. Und ein Drittel von denen hat das auch schon mal ausgelebt. Und das kann eben sowas sein wie Fetischismus, Frotteurismus oder Masochismus, Voyeurismus. Die kamen zu dem Schluss, dass Männer häufiger solche Sexualpräferenzen haben als Frauen. Ich habe ja auch also die. Was hatten die?
Ich wollte gerade sagen, die Community hast du auch gefragt, ne?
Genau, also ich habe die kleine Community gefragt auf Baby Yosi, die mir direkt folgen. Da habe ich eben gefragt, ob sie schon mal jemanden mit einem Fetisch gedatet haben. Und da haben 122 gesagt, ja, und es war spannend. 27, ja, es war schlimm. Und 388, also die eindeutige Mehrheit, nein.
So ist es bei mir letztendlich auch. Ich habe nur gefragt, ob man schon mal einen Partner und Partnerin mit einem Fetisch hatte. Und da haben 30% gesagt, ja, und 70% nein.
Also
es ist nicht so, kommt immer so alles in die gleiche Richtung ungefähr. Es ist gar nicht so, dass das jetzt jeder Zweite hat irgendwie einen Fetisch oder so.
Aber es ist spannend und es schreiben uns auch tatsächlich immer wieder die gleichen Leute, die sagen, mach doch mal was. Ich glaube, weil wenn du einen Fetisch hast, dann, ja.
Das beeinflusst, du musst dir mal vorstellen, es gibt ja die unterschiedlichen Abstufungen, aber es gibt ja Leute, die wirklich nur können, wenn jetzt zum Beispiel, keine Ahnung, lass es ein Kuscheltier sein, lass diesen Teddy da liegen und er braucht diesen Teddy, um Sex zu haben und sexuell erregt zu werden. Und wenn man da so, das ist ja, und Sexualität, das hatten wir ja schon oft hier im Podcast auch, ist ja so eine krasses Gefühl und es beeinträchtigt einen in so vielen Lebenslagen und ist abhängig von Glück und Unzufriedenheit und alles Mögliche. Und wenn man da dann merkt, dass da irgendwie was ist, was nicht befriedigt werden kann, dann nimmt das einen ja wirklich voll mit.
Ja, ich denke auch, dass es sehr viel Raum im Leben einnehmen kann. Mhm. Aber ich würde mal vorschlagen, wir beide hören jetzt auf.
Unser gefährliches Halbwissen hier umherzuschmeißen.
Genau, und holen jetzt jemanden dazu, der sich wirklich auskennt. Und nach dem Gespräch geben wir der Community Raum, euren Geschichten. Super. Aber jetzt erstmal Herzlich willkommen, Beatrice Wagner. Paar- und Sexualtherapeutin aus der Nähe von München.
Genau. Hallo ihr beiden. Hallo Josi und Leo und hallo an alle anderen.
Wir haben ein paar Fragen zum Thema Fetisch. Unsere Folge, unsere Fetisch-Fetisch-Fetisch-Folge. Woran denkst du denn zuerst, wenn du das Wort Fetisch hörst?
An Strümpfe. Vielleicht liegt es daran, dass ich tatsächlich einen Strumpffetischisten kenne, der mich immer mal wieder anschreibt. Vielleicht hört er das jetzt auch sogar und war ja hiermit gegrüßt. Ja, also im Prinzip Fetisch, das wird ja so ein bisschen salopp in der Praxis benutzt oder halt auch in der Szene benutzt, in der BDSM-Szene für eine Vielzahl von sexuellen Spielarten. Das ist so, ich habe einen Fetisch, dass ich gern das und das mache. Das ist jetzt im wissenschaftlichen Sinn nicht so ganz korrekt. Im wissenschaftlichen Sinn ist ein Fetisch eine sexuelle Fixierung auf Gegenstände und oder Körperteile. Also eine Fixierung auf Gegenstände, zum Beispiel auf Reizwäsche, ist da nicht jeder Mann, der eine Frau in Reizwäsche mag oder ein Mann in Reizwäsche, ist das auch ein Fetischist. Und da ist nämlich ein ganz toller, kleiner, entscheidender Unterschied. Eine Reizwäsche, ich nehme es mal, eine Frau in Reizwäsche gehüllt, möchte ja so ihre optischen Schönheiten und sexuellen Stimuli da nochmal besonders betonen. Ein Strumpffetischist, dem geht es jetzt nicht direkt darum, dass die Frau oder die Person besonders schön ist, sondern der hat sich in diesen Gegenstand verliebt. Also der liebt diesen Strumpf am Bein der Frau. Und das Bein der Frau ohne diesen Strumpf fände er jetzt gar nicht so toll. Und das ist also das, deswegen ist das die sexuelle Fixierung auf bestimmte Gegenstände oder Körperteile.
Wir haben ja auch unsere Community zu dem Thema befragt, ob sie mit Fetischen schon irgendwie in Berührung gekommen sind beim Daten oder vielleicht sogar selber einen haben. Und wir wurden bombardiert mit Nachrichten: Füße, 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 Füße. Oder tatsächlich sexuelle Spiele mit Urin. Das waren wirklich so die häufigsten. Und da würde mich natürlich interessieren, ob ein Fetisch auch eine Sexualpraktik sein kann. Also zum Beispiel das gegenseitige Anpinkeln.
Das ist jetzt kein Fetisch in diesem Sinne. Es gibt natürlich den Materialfetischismus. Insofern könnte Urin so etwas sein, genauso wie Leder oder Lack oder Pelze oder Wolle oder so etwas. Aber Praktiken gehören nicht zum Fetisch. Also ein Fetisch ist was Gegenständliches, etwas zum Anfassen.
Es gibt ja so, es gibt sehr, sehr viele Theorien, wo das herkommt. Man liest da auch die verschwurbelsten Sachen, wenn ich das jetzt mal so sagen darf. Gibt es da so eine gängige Aussage? Kann man da was formulieren, woher das kommt letztendlich, diese Fokussierung auf Gegenstände?
Also ich kann ja mal kurz die drei Herkunftstheorien erläutern oder kurz umreißen, die ich so kenne. Das eine ist so eine zufällige Konditionierung. Und dieser Theorie habe ich lange Zeit auch verfolgt. Also nehmen wir an, jemand im Kindesalter, also da man in einem Alter, in dem man also noch keine bewusste Sexualität hat, aber sehr wohl schon sexuelle Gefühle haben kann. Aber Kinder können es halt nicht einordnen als sowas. Sehen ja in einer zufälligen Anwandlung von einem sexuellen Gefühl, sehen jetzt irgendwas Tolles. Ein Pullover aus Mohairwolle zum Beispiel. Oder gucken an den Strümpfen der Mutter hoch. Oder sehen vielleicht die Füße der Mutter. Die Mutter hat jetzt nicht irgendwas bewusst Sexuelles gemacht und hat auch nicht das Kind sexuell provozieren wollen. Das sind also ganz unschuldige, normale Szenen. So könnte das aber sein, dass da eine unbewusste Konditionierung oder eine zufällige Konditionierung stattgefunden hat, dass man sexuelle Gelüste eben mit einem vermeintlichen Auslöser zusammenbringt. Ich halte das tatsächlich auch immer noch für recht wahrscheinlich. Es gibt aber noch andere Fetische, kriege ich das Wort nicht hin, andere Auslöser zur Fetischbildung. Zum Beispiel es gibt ja dieses Phänomen, wenn man traumatisiert wird, also wenn man jetzt was Schweres, Traumatisches erlebt, dass, um damit umzugehen, sexualisiert man das. Mhm. Ich erzähle da eine Geschichte, die ich aus einem Buch habe, von einer sehr bekannten Sexualtherapeutin, Helen Singer Kaplan, die lebt jetzt in den USA, war, die hat jüdische Menschen therapiert, die als Kind in einem KZ waren. Und da war ein Mädchen dabei, also heute eine Frau natürlich, das in den 80er Jahren gemacht, dass sie nur dann Sex haben kann, wenn sie von einem KZ-Wärter verführt wird oder vergewaltigt wird, nicht verführt wird. Und das macht ihr natürlich moralisch gesehen ein unglaublich schlechtes Gewissen. Von diesen Mädchen sind alle, ist die letzte Überlebende, die ganze Family ist in diesem KZ umgekommen und sie fantasiert sexuell davon, mit einem KZ, von einem KZ-Wächter vergewaltigt zu werden. Die kam damit natürlich überhaupt nicht klar. Aber das ist so ein typischer Fall von Sexualisierungen, von traumatischen Ereignissen. Man kommt damit irgendwie besser klar. Das ist natürlich auch etwas, was man auch auf die Objekte reduzieren kann. Ein Kind, das vielleicht im Kindesalter von anderen Kindern gefangen genommen worden ist, gefesselt worden ist, alleine irgendwo zurückgelassen worden ist oder was sich sonst, was so alles passieren kann, was ich auch in meiner Praxis höre, sexualisiert das auch und hat dann vielleicht einen entsprechenden Fetisch von gefesselt werden, also von Schnüren oder von stark sein, von Muskeln.
Ach, das ist heftig, ja. Aber es macht durchaus Sinn. Die menschliche Psyche ist ja ein Wunderwerk an sich und findet immer Wege und Mittel, um mit auch schlimmen Erfahrungen klarzukommen. Deswegen, ich habe das tatsächlich noch nie gehört, aber es klingt extrem logisch.
Wenn man, das dritte fehlt noch, ne?
Das ist die Super-Stimulus-Theorie. Und die
bezieht sich. Das klingt gut.
Ja,
das
klingt so super wieder schön. Jetzt können wir wieder alle entspannen, kein nächstes schlimmes Thema sein. Das ist einfach so. Menschen stehen ja auf glatte Haut. Das ist ja so etwas Erotisches, schöne Haut. Und wenn man sich jetzt zum Beispiel Lack vorstellt, das ist ja die super glatte Haut. Also statt glatte Haut wird die überglatte Oberfläche begehrt. Das ist die Superstimulus-Theorie. Total harmlos. Ach,
wahrscheinlich ist es auch einfach ein Mix von allem oder kommt auch immer auf das Individuum drauf an. Also bei dem einen war es der Auslöser, bei dem anderen ist es wieder was anderes.
Genauso mache ich das ja auch in meiner Praxis. Was davon könnte jetzt auf den einzelnen Patienten zutreffen? Und dann geht es ja schließlich auch darum, wie geht man damit um? Der hat ja jetzt, der will ja nicht nur wissen, woher habe ich jetzt hier meinen Fetisch, sondern der will ja vor allem wissen, was mache ich jetzt damit? Was macht meine Partnerin oder mein Partner damit? Oder wie komme ich selber damit klar? Das ist ja dann letzten Endes das, worum es eigentlich in meiner Therapie geht.
Das hast du schön übergeleitet, weil ganz oft sind es ja dann eben diese Konflikte in der Partnerschaft, wenn ein Fetisch irgendwie Überhand nimmt oder die Partnerin oder Partner damit überfordert ist. Wie sollen jetzt HörerInnen, denen jetzt zum Beispiel das genauso geht, wie sollen die damit umgehen? Was sollen die da tun?
Also es ist erstmal wichtig von demjenigen, der den Fetisch hat, wichtig ist erstmal Information. Die erste wichtige Information ist, man kann einen Fetisch nicht einfach bewusst abstellen. Die Menschen versuchen das. Die sagen, ach, meine Partnerin oder mein Partner, der leidet so sehr darunter. Ich mache das jetzt nicht mehr. Und die versuchen das eine Zeit lang und merken, verdammt, das geht doch schief. Also irgendwann kehrt die Lust dann doch einfach wieder. Man kann das nicht einfach hier nur kognitiv abstellen, weil man es gerne möchte. Das ist genauso gut, wie man ja auch Homosexualität nicht einfach abstellen kann. Ja, das ist einfach da und ein Fetisch ist genauso da. So, das muss einem wirklich einfach mal klar sein. Jetzt ist natürlich, ich nehme mal so die Sexualisierung von schmerzhaften, traumatischen Ereignissen, nehme ich von dieser absoluten Aussage ein bisschen weg. Da müsste man natürlich an das Trauma rangehen und indem diese Menschen, die das erlebt haben, anfangen können, sich selbst wieder zu lieben, also Selbstliebe zu spüren und Selbstwürde auch wieder zu spüren, könnte es sein, dass sie diese Fantasien, dass die dann auch in den Hintergrund treten. Aber bei den beiden anderen würde ich sagen, das ist jetzt so da und da müssen wir jetzt einfach mal schauen, wie man damit am besten umgeht. Und für alle Partnerinnen und Partner von Fetischbesessenen, nehmt es bitte nicht persönlich. Ihr seid nicht irgendwie unvollkommen, sondern euer Partner, eure Partnerin kann dafür nichts. Er hat sich's nicht ausgesucht. Er würde es vielleicht tatsächlich gerne loswerden. Jetzt geht's natürlich im zweiten Schritt darum, inwieweit beeinflusst der Fetisch das eigentliche Sexualleben? Also wenn jetzt einer zum Beispiel sich vorstellt, er sieht ihn, ein Mann stellt sich vor, er sieht in Frauenkleidern besonders schick aus und zieht dann immer so hochhackige Schuhe an und zeigt sich dann so, guckt sich selber an, da müssten wir jetzt mit der Partnerin besprechen, was für Ängste ruft das denn hervor? Die Partnerin hat vielleicht Angst, naja, wenn er jetzt hier als Frau rumläuft und irgendwann nimmt er sich dann einen Typen und ich bin dann, und dann ist er vielleicht schwul und ich bin abgemeldet. Nee, das hat wahrscheinlich überhaupt nichts damit zu tun. Der findet sich einfach nur schick in diesen Frauenkleidern. Also der Fetisch ist der Sinn, da gibt's nichts dahinter. Der Fetisch, die langen Fingernägel, die er sich da vielleicht auch noch anmalt, und das ist der Sinn. Und er will sich schön finden, aber er will nicht in dieser Rolle jemand anders dann anmachen. Also müsste man schauen im zweiten Schritt, welche Ängste ruft das beim Partner oder Partnerin hervor, und diese Ängste dann ganz offen besprechen. Und dann ist natürlich das dritte, es kann ja der mit dem Fetisch, der will das ja auch ausleben. Es kann ja auch nicht der Sinn sein, dass er jetzt zwar verstanden wird, trotzdem das alles irgendwie zurückhalten muss. Jetzt müssten wir auch schauen, gibt es irgendwie eine Methode, dass der irgendwie auch da zu seiner Befriedigung kommt.
Also einige hatten uns tatsächlich auch geschrieben, dass sie denn die Erlaubnis bekommen, also wenn der Partner, die Partnerin das selber nicht möchte, warum auch immer, dass das sich außen geholt werden kann. Entweder bezahlt oder durch Dating-Plattformen, wie auch immer.
Das fände ich eine sehr gute und sehr plausible Möglichkeit, auf die man vielleicht auch gar nicht so eifersüchtig sein müsste. Eine andere ist, dass der Nicht-Fetisch-Partner oder Partnerin da vielleicht auch mal ein bisschen mitspielt, wenn's so gewünscht ist. Ich denke, bei manchen Sachen geht's, bei anderen geht's nicht. Also wenn jetzt jemand einen Windelfetisch hat und möchte also sowas gibt es ja zum Beispiel, dann geht das vielleicht dann, dass dir, ich rede immer von der Partner mit dem Fetisch und der andere, aber es ist tatsächlich so, dass in der überwiegenden Zahl die Männer die Fetische haben. Mhm. Dafür gibt's übrigens noch keine Erklärung. Und die Frauen, die gibt's auch, aber die sind nicht so häufig besetzt. Ja, das ist, also ich bin jetzt hier nicht irgendwie. Es hat tatsächlich einen Grund, dass ich das immer so sage. Wenn der jetzt ganz gerne mit den Windeln im Fernsehsessel sitzt und sich den Tatort damit angucken will und das toll findet, finde ich, kann die Frau das vielleicht akzeptieren. Wenn es jetzt darum geht, dass die beiden ausgehen und die Windel raschelt und der Frau ist das unangenehm, ist es schon ein bisschen schwieriger, finde ich. Und wenn das jetzt in Rollenverhalten doch reingeht, weil noch was anderes da mitspielt, dass der vielleicht tatsächlich als Kind behandelt werden möchte, also dass da noch was ganz anderes mit drin ist, geschimpft werden will oder so, da könnte es natürlich sein, dass die dafür wirklich eine Dominar holen soll. So wäre jetzt meine Einteilung.
Aber so die Erfahrungen, die du jetzt als Therapeutin gesammelt hast, würdest du sagen, dass es eher für jemanden, der einen Fetisch hat, eigentlich fast unmöglich ist zu sagen, okay, ich stelle das jetzt ab, meine Partnerin, mein Partner möchte das nicht, ich stelle das ab, ich verdränge das.
Eben mit Ausnahme dieser Sexualisierung, weil das eine ganz andere Art von Therapie noch braucht, da würde ich sagen, dass geht, man kann es nicht so abstellen. Es gibt ja zwei verschiedene Arten von Ausprägung von Fetischen. Es gibt die ausschließliche und es gibt die nicht ausschließliche Fetischierung. Also die ausschließliche ist, dass diese Personen tatsächlich nur dann Erregung verspüren und auch dann zum Orgasmus kommen, wenn der Fetisch mit im Spiel ist. Dann geht einfach nichts anders. Und die nicht ausschließliche Version ist, wenn auch Erregung mit normaler Sexualität möglich ist und der Fetisch vielleicht mal zusätzlich mit eingebaut wird oder auch nicht. Das ist natürlich so die leichtere Version.
Fetisch ist ja letztendlich eigentlich erst ein Problem, wenn es wirklich eine Beeinträchtigung der Person darstellt.
Exakt, Leo. Genau so ist das. Und so wird es auch in der Therapie gesehen. Erst dann ist es behandlungswürdig oder wenn jemand ein Problem damit hat und erst dann kommen die auch zu mir. Wenn zwei kein Problem damit haben, warum soll man damit irgendwas machen? Dann geht es einfach in den großen Bereich der sexuellen Fantasien und gut ist.
Bleiben wir zum Beispiel mal bei der Windelgeschichte. Ich könnte mir vorstellen, dass es da relativ schwierig ist, je nachdem wie ausgeprägt es ist, da jemanden zu finden, der das auch gerne möchte. Es kann auch jedes andere Beispiel sein. Ab wann würdest du denn sagen, macht es Sinn, dass man sich helfen lässt oder dass man eine Therapeutin, einen Therapeuten aufsucht?
Ich würde sagen, sofort in dem Moment, in dem man merkt, dass man mit seiner Partnerin und seinem Partner dann nicht drüber reden kann. Und es ist wahrscheinlich von Anfang an erstmal sehr emotional geladen. Wahrscheinlich kommen von demjenigen, der nicht betroffen ist, erstmal so diese Gefühle, genüge ich dir denn nicht? Warum brauchst du das denn? Oder vielleicht denken die Frauen und Männer, die jetzt also keinen Fetisch haben, kann er das nicht einfach abstellen, dass das einfach nicht so ernst genommen wird? Und wenn du mich liebst, dann könntest du doch eigentlich auch darauf verzichten. Und immer wenn solche Sätze dann ins Spiel kommen, würde ich tatsächlich auch irgendwie zu einer Hilfe raten. Also entweder schaut euch diesen Podcast an, da kriegt und spielt das dem Partner vor oder der Partnerin, ja. Dann wissen die jetzt auch schon mal Bescheid. Und wenn aber doch so Verletzungen da sind, die kommen dann, gerade so dieses genüge ich dir nicht, muss das denn sein, woher kommt das denn? Du hast es mir doch versprochen und jetzt sehe ich schon wieder, dass das so ist. Ja. Dann sollte man wirklich jemand anders auch hinzurufen. Was ich auch gemerkt habe, dass die Lust auf den Fetisch auch variieren kann. Sie kann zum Beispiel als Stressabbau benutzt werden. Also wenn jemand im tatsächlichen Leben viel Stress hat oder im Job irgendwie herabgewertet wird, dann kann das sein, dass zu Hause dann mit diesem Fetisch einfach so für eine innere Entlastung gesorgt wird. Da muss man natürlich auch erstmal schauen, gibt es denn da keine andere Möglichkeit? Kann ja nicht erstmal so auch stabilisiert werden. Ist aber auch eine Sache, eine Interaktion zwischen dem Betroffenen und der Therapeutin. Das kriegt jemand auch nicht so ohne weiteres alleine hin.
Du hast gesagt, ja, dass also Fetische meistens Männer mehr haben. Leben die das denn eher im Alter aus? Also wann startet denn ein Fetisch? Weil so aus meinem Verständnis haben Menschen mit Fetisch eigentlich schon immer einen Fetisch, dass das nicht erst so mit 40 oder so kommt, sondern dass sie dann vielleicht nur die Sicherheit in ihrer Sexualität oder in ihrem Umfeld haben, es auszuleben. Kann man da sagen, dass das immer schon in der Kindheit und in der Jugend beginnt oder gibt es da keine Generalisierung?
Ja, es geht jetzt ja wieder um diese drei verschiedenen Gründe. Es kann natürlich einfach mal lustig sein, ja, jetzt mit Lack und Leder oder BDSM und dass man sich das einfach mal antut, reinzieht und mal ein paar Variationen macht und dann merkt, ah, das gefällt mir gut. Das ist dann allerdings kein Fetisch, sondern ist irgendwie so eine Erweiterung. Bei dem anderen, ja, ein Fetisch beginnt meines Erachtens in der Kindheit, auch wenn oder in der Jugend, und wird es einem dann klar. Ich habe fast immer die Aussagen gehört, eigentlich habe ich das schon immer so gewollt. Ich habe es mir es vielleicht nicht immer getraut zuzugestehen. Kann ja auch peinlich sein, also gerade mit der Windel, das ist natürlich für den Betroffenen auch peinlich. Erstmal, der muss ja mit seinem Selbstbild erstmal ins Reine kommen. Mhm. Oder wenn jemand es liebt, gefesselt zu werden oder als, ja, das muss ja erstmal, das sind ja nicht nur so schöne Sachen wie, jetzt ziehe ich mich schick mit Lack und Leder an oder machen wir heute was Transparentes. Das sind ja die feinen Sachen, ja, damit kommen alle sehr gut klar. Das, worauf ich mich jetzt heute so ein bisschen speziell konzentriert habe, waren so diese Sachen, mit denen man nicht so gut klarkommt, die nicht gesellschaftlich akzeptabel sind. Mhm. Und da ist es wirklich ganz gut, wenn man sich dann auch Hilfe holt, um sich selbst da auch wieder zu justieren.
Wie erklärst du dir, dass dieser Fetischbegriff mittlerweile so generell benutzt wird? Weil wenn man sich ja mal länger mit dem Thema beschäftigt, merkt man ja, es ist eigentlich schon eine sehr spezielle Sache auf dieses Materielle und dieses Objekt. Und warum wird ein Fetisch, bei uns haben ganz viele Leute geschrieben, ich habe einen BDSM-Fetisch. Und wir waren dann immer so, das ist super nett, dass du uns schreibst, aber wir fassen das ein bisschen enger, so die Definition. Warum wird dieser Begriff so benutzt?
Hat sich irgendwie eingebürgert, das kann ich dir nicht mehr genau sagen. Das ist umgangssprachlich, ist das irgendwie immer erweitert worden. Ja. Also ich meine, ich kann es mir nur so erklären, dass sich der Sprachgebrauch sowieso dauernd ändert. Und im Prinzip ist es ja auch jetzt mal positiv zu werden, dass etwas, was früher vielleicht ganz ungut war, dass das jetzt irgendwie so eine gewisse Akzeptanz auch erfahren hat. Und vielleicht ist es aber auch das Wort selber.
Hat jemand einen Fetisch für das Wort Fetisch?
Ja, ich finde das eigentlich ganz schön. Das ist nämlich so die Herkunft des Wortes. Also einmal so das Handeln, das Machen, aber aus dem Portugiesischen heißt es irgendwie das, also wo es auch herkommen könnte, so Zauber und Zaubermittel. So.
Ach krass.
Und das heißt, es könnte ja tatsächlich auch etwas sein, was man was einen selber dann so Zauberkräfte verleiht, womit man dann mächtiger wird. Und vielleicht hat das auch eine Faszination.
Das stimmt. Gibt's noch irgendwas, was dir zu dem Thema auf der Seele brennt?
Nee, ich habe jetzt nochmal kurzzeitig nachgedacht. Ich glaube, ich habe jetzt alles, ich habe euch alles erzählt, was mir
top,
da auf dem Herzen
liegt. Wirklich sau interessant und gut. Dankeschön. Mega.
Vielen, vielen Dank. Schön, dass du da warst bei uns in der Sendung. Und wenn jemand, weiß ich nicht, noch mehr zu dem Thema oder vielleicht sich auch angesprochen fühlt oder jemanden zum Reden braucht, eine professionelle Therapeutin, Beatrice Wagner. Vielen Dank.
Vielen Dank für euer Interesse und alles Gute euch allen.
Dankeschön.
Danke.
Tschüss. Ciao.
Wow, also jetzt sind wir ein gutes Stück.
Ich habe das Gefühl, Klüger. Ich weiß alles.
Ich hoffe, ihr auch.
Wahnsinn.
Ihr konntet da ein bisschen was für euch mitnehmen. Auch wenn man, finde ich, keinen Fetisch hat, so wie sie ihr Blick auf Beziehungen und sexuelle Beziehungen, ich finde das interessant. Kann man, auch wenn man keinen Fetisch hat, was für sich mitnehmen.
Fetische und Neugier hängen ja eng zusammen. Und ich möchte, wir kommen jetzt gleich zur Community, aber eins will ich noch sagen. Ich finde, dass dieser Fetischbegriff so überbenutzt wird und dass da auch so ein krasser Voyeurismus dahinter steckt, finde ich manchmal so ein bisschen traurig, weil ich das Gefühl habe, auch in anderen Sex-Podcasts oder Publikationen oder so, wird oft auf Fetischen so herumgeritten, in Anführungszeichen. Also wenn du auch so irgendwie dann so eine RTL... wenn du irgendwie so eine RTL-Show und dann gehen sie in irgendwelche Swingerclubs mit krassen Fetischen und dann ist das irgendwie so umso krasser, umso huhuhu. Und das finde ich manchmal so ein bisschen schade und so ein bisschen übertrieben, weil es sich ja nicht wirklich mit dem Thema auseinandersetzt, sondern mehr mit diesem, oh mein Gott, der trägt Latex und lässt sich anpinkeln.
Ja, also ich hoffe, dass niemand aus der Community das Gefühl hat, dass wir das hier so handeln. Mhm. Wir nehmen das tatsächlich sehr ernst und mal machen halt, wie wir halt sind, immer unsere kleinen Späßchen. Ich hatte letztens jemand gefragt, ich habe ja in meinem Insta-Profil stehen, dass ich quasi sex-positiv bin, dem Sex-Positivity-Movement angehöre. Und dann war so, was ist das? Wo gibt es da Veranstaltungen? Das ist so, nee, das ist einfach, das trägst du in dir, so bist du. Und das heißt, dass man letztendlich alle Spielarten von Sex, vorausgesetzt, sie geschehen im rechtlichen Rahmen und mit beidseitigem Einverständnis, toleriert und gut findet und auch sexuelle Experimentierfreude und Offenheit, das gehört da alles dazu. Und das wollen wir mit Oh Baby ja, glaube ich, auch so ein bisschen nach draußen tragen. Und ja.
Deswegen sind wir
sex-positive. Jetzt höre ich auf zu labern. Und wir kommen mal zur Community, zu euren Geschichten.
Genau. Wir haben mit euch ein bisschen mehr hin und her geschrieben, weil wir ja wissen, dass das Thema, das war jetzt kein Thema, wo wir sagen, schreibt uns unsere Geschichten, eure Geschichten und dann lesen wir die vor, sondern wir haben ein bisschen mehr interagiert mit den Leuten, die uns geschrieben haben. Es haben uns sehr, sehr viele geschrieben. Ich habe auch wieder versucht, eigentlich allen zu antworten. Ich hoffe, das hat jetzt funktioniert, wenn eure Nachricht untergegangen ist. Es tut mir leid, schiebt es auf den Facebook-Business-Manager, der ist fucking unübersichtlich.
Aber sag mal, was mich mal interessieren würde, was war denn bei dir so eine klare Tendenz an Fetischen?
Also viele haben tatsächlich BDSM geschrieben, aber da haben wir ja dann gesagt, das würden wir gerne exkludieren. Das habe ich auch dann geantwortet. Tatsächlich, das meiste war Urinsekt. Also
das hat mich total nämlich auch geflasht. Ich habe ja eben meine Community auch gefragt. Da gibt es, denke ich, viele Überschneidungen, aber das tatsächlich an der Spitze wirklich alles mit Anpinkeln, entweder aktiv oder passiv. Mhm. Als zweites die Füße.
Das war bei mir nicht so, okay.
Mit BDSM hat sich fast niemand gemeldet. Also Latex kam, glaube ich, wirklich ein einziges Mal.
Ja, das war ein paar Mal.
Und dann kam, und nee, also es war wirklich Anpinkeln, Füße. Und was ich dann noch hatte, auf die wir dann nicht näher eingegangen sind, war Breastfeeding, also quasi stillen an der Brust, extremes Würgen und den Rücken zerkratzen.
Ich hatte noch
Fürze
von übergewichtigen Frauen, das finde ich auch sehr speziell. Das hat dann auch einer noch geschrieben.
Vielleicht wollte der dich aber auch nur foppen.
Nee, muss ich ehrlich sagen. Ich habe auch mit ihm dann noch ein bisschen hin und her geschrieben. Er hat weil wir so viel hatten, mussten wir ja jetzt so ein bisschen aussortieren. Nee, tatsächlich war das schon ernst gemeint und sehr detailliert und was ihn daran erregt und so. Also das, ja, Sachen gibt's, gell?
Ganz großartig war nicht auch die Nachricht von einer Frau, die war nur ganz kurz und knackig. Mir wollte mal ein Typ auf den Bauch kacken. Ich habe mich nie wieder mit ihm getroffen.
Ei, ei, ei.
So.
Ja, wer fängt an? Wer fängt an? Fang du an.
So. Und zwar, was ich ganz spannend fand, und die Beatrice hat das ja auch angesprochen, ist dieser Faible für Frauenunterwäsche und Strümpfe. Mhm. Und da hatte ich einen Austausch mit einem Mann. Der hatte mir geschrieben, ich würde mich mega freuen, wenn ihr mal das Thema DWT, Damenwäscheträger, behandeln könntet. Er bezeichnet das auf jeden Fall als Fetisch und so ist er dazu gekommen. Vor einigen Jahren habe ich eine Wette gegen meine Freundin verloren. Der Einsatz für den Fall, dass ich verliere, war, dass ich einen Tag lang ihre Leggings tragen soll. Naja, natürlich verloren. Irgendwie hat es mich aber sehr gereizt, so sehr, dass ich immer häufiger im Kleiderschrank meiner Freundin nach neuen Klamotten fündig wurde. Von Unterwäsche über Kleider und Strumpfhosen trage ich mittlerweile alles. Es erregt mich sehr, weibliche Kleidung zu tragen, so sehr, dass es sogar ins Sexleben mit einfließt. Da trage ich doch lieber mal die halterlosen Strümpfe. Meine Partnerin findet das sehr gut. Sie hat mich ja quasi auch dazu gebracht. Dadurch, dass wir ziemlich gleich groß sind, passen mir ihre Klamotten auch so, dass wir uns den Kleiderschrank teilen und ich mich bedienen kann, wonach mir gerade ist. Ich trage eigentlich nur noch Damenslips, normale Boxershorts so gut wie gar nicht mehr. Tagsüber fällt die sonstige Kleidung durch meinen Beruf eher männlich aus. Eine Strumpfhose kann ich unter meiner Jeans trotzdem tragen. Im Sex bauen wir das oft mit kleinen Rollenspielen ein. Da verkleide ich mich auch mal als heiße Lehrerin oder was einem gerade so einfällt. Meine Freundin steht unheimlich doll auf Uniformen. Da kann man also schön kombinieren, damit beide was davon haben.
Cool.
Ich fand das ganz spannend und interessant, auch weil er so wahnsinnig offen und positiv geschrieben hat und auch seine Freundin da so ganz selbstverständlich mit
rein
im Boot sitzt.
Ist, ja.
Ja, also und dass sie auch tatsächlich nicht nur sagt so, okay, mein Typ steht jetzt auf Strumpfhosen, er hat jetzt Strumpfhosen an beim Sex, sondern für sich auch was rausnimmt. Mhm. Also sie steht auf Uniformen, ja, dann lass das doch einfach irgendwie cool
dann
miteinander kombinieren.
Dann ist sie halt jetzt
eine
Stewardess mit Strumpfhosen an und du und sie hat dann was Geiles davon, weil er eine Uniform anhat. Und wenn es eine Damenuniform ist, ist ja auch geil.
Ich finde es mega. Aber er trägt die Strumpfhosen beim Sex,
ja,
nicht
ja.
sie.
Genau. Ich finde das.
Also das fand ich wahnsinnig spannend.
Ich finde es tatsächlich extrem erotisch, wenn Männer, vor allem weil ich heterosexuell bin wahrscheinlich, wenn Männer sich in so ihrer Sexualität und ihren Kinks so selbstbewusst sind. Ich finde das total attraktiv, wenn so ein Mann so sagt, ich stehe auf Strumpfhosen und ich trage die auch unter meiner, keine Ahnung, Bauarbeiterhose. Und das macht für mich einen Mann gar nicht uns attraktiv, sondern ich finde das unglaublich erregend tatsächlich, muss ich ehrlich sagen. Ja.
Wie würdest du denn damit umgehen, wenn du jetzt jemanden neu kennenlernst und der sagt dir, ich habe beim Sex gerne Strumpfhosen an?
Ich glaube, ich würde das ausprobieren wollen. Also ich finde das interessant sozusagen und ich hab da eigentlich kein Problem mit, wenn man so einen Rollentausch macht oder irgendwie sowas. Deswegen würde ich damit, glaube ich, das einfach, kennst mir, ich würde auch mal alles ausprobieren.
Das stimmt.
Deswegen, ich würde da, glaube ich, einfach drauf eingehen. Also bei so Urinsekt und so, da habe ich auch gleich nochmal eine Geschichte dazu. Das wäre mir persönlich jetzt ist nicht meins, das mag ich nicht. Ich gucke mir aber tatsächlich mal Pornos an, in denen das vorkommt und finde das irgendwie ganz erregend. Aber für mich ist es zum Beispiel jetzt nichts im Alltag soweit. Und da ziehe ich so ein bisschen meine Grenze. Also alles, was so mit Körpersäften und so in die Richtung, das ist für mich so eine zu große Sauerei auf den Bettlocken.
Immer die Pragmatikerin, gell? Gehst halt in die Duschen. Aber ich finde tatsächlich, ich glaube, wenn mir an der Person was liegt, würde ich das auf jeden Fall ausprobieren und würde das auch mitmachen. Also würde das supporten sozusagen. Ich könnte mir nur vorstellen, also gerade zum Beispiel so ein Mann in Strumpfhosen, in so einer nudefarbenen, hautfarbenen oder so, dass ich das persönlich zum Beispiel nicht erotisch finde. Also dass es mir halt nichts gibt. Ja, also was ja nicht ausschließt, dass man kann ja deswegen trotzdem mitmachen und das für den anderen machen. Aber ich glaube nicht, dass es mich heiß machen würde. Also dass es meine Körpersäfte zum Fließen bringen würde.
Aber das ist ja persönliche Präferenz einfach. Das kann ja jeder so für sich.
Ja, das ist, genau, das ist total persönlich. Ich sage nur, also ich wäre, glaube ich, auch durchaus offen und würde das für den anderen machen. Aber ich würde dadurch nicht geil werden.
Mhm.
Selber. Glaube ich.
Ich würde, glaube ich, geil werden, weil ich es geil finde, dass er es geil findet. Macht das Sinn?
Ja, das macht Sinn.
Okay.
Das aber du magst ja auch horny Männer.
Ich mag die
Gesichter von horny Männern magst du doch so
genau.
gerne. Oder wenn Leute in ihrer Lust aufgehen.
Genau, ich glaube, das ist
da bin ich zum Beispiel nicht so.
Okay.
Ich muss dem Typ nicht ins Gesicht, wenn er kommt. So, mach du mal dein Kram, ich mach meinen Kram.
Ja, du magst die Männer sowieso eher zwischen deinen Beinen als auf Augenhöhe, ne?
So ist das. Okay. Oh, danke. Kann ich bitte das als T-Shirt haben?
Okay. Das merke ich mir. Aber ich schreibe das dann nicht auf die Brust, sondern so unten Richtung Schritt.
Ja, bitte. Ich liebe es. Ich brauche dieses Shirt.
Ich habe einen Mann. Ein Mann hat mir geschrieben, und zwar geht es darum, dass er es total liebt, leicht verschwitzte Achseln zu lecken.
Mhm. Mhm.
Und zwar ich habe ihn dann gefragt, ob er sich daran erinnert, wie er da zum ersten Mal auch drauf kam. Und dann hat er gesagt, das war damals im Urlaub auf einer spanischen Insel. Dort hatte ich ein nettes Mädchen kennengelernt und im Laufe der Tage hatte ich sie abends am Pool mit Eiswürfeln abgerieben. Also Nacken, Rücken und Arme. Und dann auch an den Achselhöhlen entlang. Und in dem Moment habe ich dort bei ihr einfach so geleckt. Einen genauen Grund hatte es nicht und Achseln waren bis dahin auch für mich gar kein Thema, aber der Moment, es war halt auch verschwitzt, der hat den Schalter bei mir umgelegt, dass ich sofort wusste, das ist genau mein Ding. Na und dann hat sich's nach und nach entwickelt und bei der nächsten Frau hat es mir dann entsprechend auch gefallen und dann wusste ich es, okay, das ist mein Ding. Das Komische ist, bei meiner eigenen Freundin lege ich da gar nicht so doll Wert drauf, es bei ihr zu machen. Mich interessiert es da mehr und macht mich auch entsprechend heiß, wie andere unter dem Arm schmecken.
Aha.
Ist auch interessant, oder?
Ja, das ist sehr interessant, aber das bedeutet ja auch, dass er das mit anderen Leuten ja auch irgendwie auslebt. Oder ich meine, du gehst ja nicht im Club zu jemandem hin und sagst, kann ich mal unter deinem Arm lecken? Und dann gehst du wieder, oder?
Er hat jetzt gemeint, es ist irgendwie im ersten Moment eklig, also die meisten Leute reagieren irgendwie komisch drauf, aber auch viele haben es akzeptiert. Vielleicht erstmal komisch geguckt, aber letztendlich hatte niemand ein Problem damit.
Das ist interessant. Ich meine, das ist wirklich interessant. Das kann ich mir auch vorstellen, dass es ein Fetisch für Körpergerüche gibt und auch Schweiß. Ich meine, das ist ja, du riechst ja den anderen da so krass und Pheromone und alles, was damit dabei ist. Dass das im Gehirn so eine kleine Explosion auslösen kann, das kann ich mir schon sehr gut vorstellen. Mhm. Mir hat er auch mal, das ist jetzt schon länger her, tatsächlich auch jemand geschrieben, der hat das mit seiner Partnerin ganz krass, dass sie gegenseitig so an der Unterwäsche riechen und dass er auch ganz krass darauf steht, an Frauenunterwäsche zu riechen. Aber wenn die so richtig lange getragen wurde und wenn das dann schon so, ja, Frauen haben Ausfluss,
ja.
Ganz normal.
Krustig.
Wenn das dann schon so verkrustet.
Mhm.
Ich glaube aber, dass das ganz viele geil finden.
Das hängt mit diesen Gerüchen und so zusammen. Ja, man hat früher, ich habe irgendwo mal an irgendeinem blöden Buch von 1900 oder 1800 irgendwas gelesen, dass da der Tipp gab, dass sich Frauen vor einem ersten Begegnung mit Männern das Vaginalsekret hinter die Ohren streicheln sollen, weil das so viel auslöst in dem anderen Geschlecht.
Mhm.
Ja. Es ist doch
die. Ja, also ich meine, es gibt ein ganzes Business davon, also dass Frauen getragene Unterwäsche verschicken. Ich kann mir das sehr gut vorstellen, dass da im Gehirn einfach ganz viele kleine Feuerwerke abgehen.
Hm.
Persönlich finde ich, weiß ich nicht, ob ich das wollen würde, dass mir einer unter den Achseln leckt, aber vor allem hauptsächlich deshalb, weil da jede Menge hydrofugal ist. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das geil schmeckt.
Ja, das mit dem Deo ist natürlich irgendwie. Also ich denke mir, das ist ja so ein typischer Tendenz oder Fetisch oder wie soll ich sagen, die tut ja der anderen Person nicht weh auch. Also
ja.
Die, das ist so vollkommen, ja, dann mach halt so nach dem Motto, so ich habe gerade einen Arm hochgehoben, so ja, hier, viel Spaß. Also deswegen finde ich das vollkommen. Ich habe ihn dann gefragt, ich habe zum Thema Scham auch ganz oft danach gefragt, ob sie sich schon mal für ihren Fetisch geschämt haben. Und er hat gesagt, naja, also eigentlich jetzt nicht so wirklich. Im Freundeskreis, wenn es jemand mitbekommen hat, hieß es dann schon mal so in der Lästerrunde, hahaha, der leckt gern die Achseln. Mhm. Aber er würde da drüber stehen. Klassiker.
Klassiker, er leckt gern Achseln.
Nee, aber ich finde dieses Gespräch, wenn du in diesen Lästerrunden, und das ist ja auch das Problem, dass ich finde, eben nicht sex-positive, wie wir es vorhin hatten, über Sexualität gesprochen wird, wenn dann eben in so Runden kommt, oh mein Gott, die liebt es, angepinkelt zu werden, oder oh mein Gott, und dann wird da so abfällig drüber gesprochen, so herablassend. Das ist natürlich einfach blöd und schade und bringt niemandem was, aber ich, ja, so sind halt die Menschen, gell?
So sonst halt.
So sonst halt.
Jetzt kommen wir auch zu einem ganz spannenden Thema. Ich bin ja als nächstes dran, stimmt's?
Das ist wohl wahr.
Und zwar zum Thema Anpinkeln.
Yay!
Es haben uns so viele haben das geantwortet, dass das ihr Kink ist. Genau, und mit einer Person, einem Mann, habe ich mich dazu intensiver ausgetauscht.
Mhm.
Ich habe mehrere besondere Vorlieben, aber Anpinkeln ist wahrscheinlich diejenige, die man am ehesten als Fetisch bezeichnen kann. Angefangen hat das vor circa 2 Jahren durch ein Mädel, das ich per Online-Dating kennengelernt habe. Bis dahin fand ich Pissplay immer ziemlich abtörnend und hätte versichern können, dass mir sowas niemals gefallen wird. Aber tatsächlich hat es das besagte Mädel geschafft, meine Meinung diesbezüglich um 180 Grad zu drehen. Kurz zu ihr, sie war eher vom Typ süßes Schulmädchen, sehr hübsch, sehr devot, aber auch sehr sexuell und experimentierfreudig. Bevor wir uns erstmals getroffen haben, haben wir schon ziemlich heiß gechattet und auch über Snapchat heiße Bilder ausgetauscht. Irgendwann hat sie mir mal heiße Snaps geschickt, während ich gerade wandern war. Da ich trotz der ungünstigen Situation sofort ziemlich geil wurde und sie nicht warten lassen wollte, bin ich im Wald an ein abgelegenes Plätzchen gegangen, habe meinen steifen Schwanz ausgepackt und ihr ein Video davon geschickt. Sie hat direkt geantwortet und zwar sinngemäß: Oh, ich hatte schon gedacht, du zeigst mir, wie du pinkelst. Hätte ich, by the way, auch gerne gesehen. Zwinker-Smiley. Da ich ziemlich geil war und ohnehin ziemlich viel Wasser getrunken hatte, habe ich nicht lange nachgedacht und ihr ein Video gesnappt, wie ich mit steifem Penis pinkele. Irgendwie hat es mich total angemacht, dass sie das so extrem hot findet, und seit diesem Moment hat sich mein Pissfetisch allmählich zu entwickeln begonnen. Wir haben uns dann wenig später getroffen und ich habe ihr nach unserem ersten Sex anschließend in der Dusche auf die Brüste und den Arsch gepinkelt. Bei unseren weiteren Treffen habe ich dann auch beim Blowjob gepinkelt und sogar beim Sex in ihre Pussy. Seitdem hatte ich mit 2 weiteren Frauen Pinkelerfahrungen. Da war es aber so, dass ich sie gefragt hatte, ob ich sie anpinkeln darf, und beide hatten nichts dagegen, allerdings nicht in den Mund. Generell würde ich sagen, dass mich Pinkeln wahrscheinlich aus 3 Gründen sehr antörnt. Erstens ist es einfach total verboten, in Anführungszeichen, und für viele ein Tabu. Das allein macht es schon irgendwie reizvoll. Zweitens fühlt es sich einfach unfassbar geil an, mit einem steifen Penis zu pinkeln, auch wenn das anfangs nicht so leicht geht wie mit einem schlaffen. Und drittens erlebe ich ein sehr antörnendes Gefühl von Dominanz, wenn ich eine Frau anpinkle. Ähnlich wie wenn ich ihr zum Beispiel ins Gesicht spritzen würde. Übrigens feiere ich Pissplay nur, wenn ich vorher mindestens 2, eher 3 Liter Wasser getrunken habe und alles sehr reinlich und klar ist.
Also nicht krass, sondern einfach sau interessant.
Ich finde es total spannend und ich finde diesen Tipp mit dem, wie viel er davor trinkt, finde ich zum Beispiel super, super wichtig. Ich glaube nämlich, so viele wie uns zu dem Thema auch geschrieben haben, dass es sehr viele interessiert. Einige machen es schon, einige würden es, glaube ich, gerne mal machen. Und dass es ein richtig guter Tipp ist, weil es natürlich ein Unterschied ist, wenn jemand so viel trinkt wie er, 2 bis 3 Liter, und dann da so ein klarer Strahl rauskommt, der vielleicht auch gar nicht so stark nach Urin riecht. Ja. Oder, weiß ich nicht, ob du den ganzen Tag 2 Kaffee getrunken hast und dann drauf lospinkelst. Und
dann kommt da der Senf raus.
Boah.
Ich würde gerne noch ergänzen, weil was ich interessant fand, und mir hat eine Frau geschrieben zum Thema Urinsekt. Und du hast ja mehr Männer bekommen. Und sie hat das auch sehr schön geschrieben. Ich würde das auch gerne mal vorlesen, weil das passt perfekt zum Thema. Meine erste Berührung damit war in einem Pornoheft, was ich mit etwa 15 Jahren zufällig entdeckt habe. Das fand ich dann natürlich sehr anregend. Richtig Kontakt gekommen bin ich dann das erste Mal mit knapp 17 mit meinem zweiten Freund. Beim Handjob spritzte er am Ende kein Sperma, sondern aus Versehen Urin. Wir waren leider damals beide zu schüchtern, um es zu besprechen, dass es uns angeregt hat. Wir haben erst Jahre später, als wir nicht mehr zusammen waren, darüber gesprochen. Danach war es beim Masturbieren so, dass ich gerne mal etwas Urin laufen gelassen lassen habe. Ich fand das freie Gefühl dabei, einfach alles laufen lassen zu dürfen, so toll. Bis ich es dann richtig mit meinem Partner ausprobieren konnte, hat es etwas gedauert. Vor 4 Jahren hatte ich dann die erste richtige Erfahrung. Dabei ging es aber nie um so eine Art Toilettenbenutzung, sondern mehr darüber, alles frei laufen zu lassen. Teilweise haben die Partner beim Oralsex meinen Urin getrunken, was ich unglaublich heiß fand, weil sie so noch mehr von mir bekamen beim Sex. Bei Joy Club, das ist so eine App, wo man sich zum Sex verabreden kann, kann man explizit Natursekt unter den Vorlieben auswählen. So war es für mich leicht, Partner zu finden, die das nicht ablehnen. Und ich finde das so interessant, wie sie das mit diesem Laufen lassen. Also für sie ist gar nicht diese Erniedrigung, sondern dieses einfach keine Muskeln mehr an, einfach so entspannen. Das finde ich voll interessant.
Das finde ich tatsächlich den einen Aspekt von dieser ganzen Anpängelgeschichte, die mich auch reizen würde.
Dieses Laufen lassen.
Einfach. Dieses totale Freisein und keine, nichts kontrollieren müssen, sondern einfach loszulassen. Ich glaube, das ist so die ultimative Challenge des Fallenlassens. Also das fände ich auch mal interessant. Ich persönlich mag das ja zum Beispiel ganz gerne, Sex mit voller Blase zu haben. Ist eine andere Kategorie, aber...
Krass, warum? Weil ich gehe immer davor explizit aufs Klo, weil ich dann immer Angst habe, dass ich pinkeln muss.
Weil das ja dann auch nochmal mitgereizt wird. Also es muss so ein guter Grad an voller Blase sein. Also es darf jetzt nicht so sein, dass du dir gleich in die Hosen machst, weil dann, wenn da noch irgendwie ein Penis mit dazu kommt, dann wird das unten da alles viel zu voll, dann muss man wirklich sofort rennen. Aber so ein, schwer zu beschreiben, so mittelvoll, dann ist da unten noch mehr Druck auf allem drauf, sozusagen. Krass. Macht das Sinn?
Ja, ja, ich verstehe voll, was du meinst. Ich habe mir da aber noch nie Gedanken drüber gemacht. Krass.
Machst du mal.
Mach ich mal. Ich habe noch, das ist gar nicht so lang, aber das fand ich interessant, also lustigerweise, ihr habt mir manchmal Abkürzungen geschrieben von euren Fetischen. Da muss
ging mir auch so, und dann denkst du dir manchmal so, hä?
Ich war so, was? Weil eine Frau hat mir geschrieben, sie stehe auf weiße Erotik. Ich habe im ersten Moment gedacht, das wäre was Rassistisches. Ich war so total geschockt und habe dann festgestellt, dass es da um Krankenhausspielereien geht. Also um Doktorspielchen wegen den weißen Kitteln. Sie hat jetzt gar nicht so wirklich gesagt, woher das bei ihr kommt, aber sie hat gemeint, sie sucht sich dann über Portale wie Hobby-Gynäkologen und dann trifft sie sich mit denen. Und sie hat sich schon mit vielen getroffen, aber mit zwei kam es dann nur zum Spiel. Und sie haben das dann auch regelmäßig gemacht und dann immer wieder miteinander gespielt. In der Partnerschaft hat sie es nicht ausgelebt. Das hat den Hintergrund, dass es für sie unglaublich wichtig ist, dass so eine Distanz besteht, also kein Vertrauensverhältnis. Genau, ansonsten in Beziehungen einfach mit Filmen oder ein paar Geschichten und Fantasien irgendwann mal. Und sie liebt diesen Gedanken, ausgeliefert sein und diese peinliche Situation beim Gynäkologen, wo du mit einer fremden Person da sitzt und die Beine aufmacht und er dir, also an die Hörer, die noch nie beim Gynäkologen waren, man bekommt da ja immer so eine Art... Ja, so ein Spreizer in die Vagina eingeführt.
Oh, das klingt aber nicht schön. So ein Entenschnabel.
Ja, so aber lang. Ich finde, es ist schon so, also ja, wenn man das sieht, dann denkst du dir schon so, boah, krass. Und das findet sie halt so erregend, dass sie das in die Sexualpraktik einbaut. Spannend, spannend, spannend.
Mir hat auch eine Frau geschrieben, allerdings war sie eher quasi unglücklich mit einem gewissen Fetisch. Ich habe einen Mann kurzzeitig gedatet, der einen Fettfetisch hat. Leider hatte er keinerlei Interesse an meiner Person, sondern nur an meinem Körper. Besonders an meinem Bauch. Jeder Mensch freut sich natürlich, wenn er gegenüber einen attraktiv findet. Nur leider war mir das zu viel, weil es eben nur um meinen Körper ging und nicht um mich als Person. Vor allem so Aussagen wie, ja, mehr Bauch, umso besser, haben mich eher abgeschreckt als beruhigt. Ich kann das total nachvollziehen und das ist ja auch so ein bisschen das, was wir mit Beatrice Wagner besprochen haben, dass bei dem anderen so ein Gefühl aufkommen kann, so dass es gar nicht mehr um mich als Person geht, sondern
um
der will jetzt
bestimmte Aspekte nur letztendlich.
Nur bestimmte Aspekte von mir. Und ich glaube, da ist es nochmal ein ganz großer Unterschied auch, ob du mit jemandem in einer Beziehung bist, in einer langjährigen, und zum Beispiel auch eine Familie zusammen hast und eine sehr innige Beziehung hast und dann nur in Anführungszeichen beim Sex vielleicht auf bestimmte Sachen auch mal reduziert wirst oder ob du jetzt jemanden nur datest, eine Affäre hast und dafür dann quasi benutzt wirst. Also ich kann das total nachvollziehen. Ich hätte damit, glaube ich, auch ein Problem, wenn jemand, warum auch immer, lass es meine Haare oder meine Fingernägel sein. Also wenn der wirklich sagt, okay, du als Person bist mir eigentlich komplett wurscht, aber ich finde deine Fingernägel so geil oder dein Bauch so krass und deswegen, das brauche ich jetzt.
Das hatte ich mal mit einem, der so einen Hinternfetisch hatte und letztendlich auch dann auch sehr auf Analverkehr stand. Und der ist schon ausgeflippt, wenn ich vor ihm die Treppe hochgelaufen bin. Und ich musste dann noch nicht mal was Enges anhaben. Also ich hatte ein ganz normales Sommerkleid an und der ist schon fast abgegangen, wenn der nur. Und das fand ich auch so ein bisschen, ja, so, mich hat es jetzt nicht so groß gestört, weil das sowieso nur eine Beziehung war, die auf pur Sex basierte. Deswegen fand ich es eigentlich eher ganz witzig soweit. Ja, das ging auch nicht dem drüber hinaus und das würde ich irgendwie.
Was bei einem, glaube ich, schon auch immer wichtig ist, ist so ein gegenseitiger Respekt. Hm. Was nicht bedeutet, dass man jemanden nicht respektiert, wenn man ihm ins Gesicht pinkelt, ins Gesicht spritzt oder wenn man ihm die Füße leckt oder sie sich lecken lässt. Das meine ich nicht. Aber ich finde, es sollte schon auch immer noch klar sein, dass dahinter auch ein Mensch steht. Also, dass man ihn vielleicht nicht komplett.
Ich würde sagen, ich würde so definieren, dass man die Grenzen des anderen akzeptiert. Also,
ja,
dass man davor diese Grenze ausmacht und dann kannst du so weit gehen, wie ihr ausgemacht habt. Und dahinter kommt dann aber eben dieses hier und nicht weiter. Das ist so das.
Ja, und ich glaube, es kommt auch ganz viel darauf an, das wollte ich sagen, dass man ihn eben nicht komplett auf etwas reduziert. Beim Sex vielleicht schon, aber das ist. Es gibt ja noch das Ganze drumherum, vor dem Sex, nach dem Sex, egal ob es eine Beziehung oder Affäre ist, dass man den anderen da gut, respektvoll behandelt und ihn auch als Ganzes wahrnimmt. Ich glaube, das ist ganz entscheidend. So, ich mache nochmal weiter, liebes Leo.
Yay.
Und zwar hat mir auch ein Mann geschrieben, der einen Fetisch für Latex und Natursekt hat. Und er schreibt, das Beste ist, beides in Kombination. Seit einigen Jahren lebe ich diesen Fetisch aus. Ich stehe auf Frauen in Latex, der Geruch des Materials, die Haptik, eine Frau darin zu berühren und mich daran nackt zu schmiegen. Bei Natursekt mag ich es, wenn mich der goldene Saft am Körper trifft und herunterläuft. Ich koste diesen auch ab und an, wenn ich die Frau gut kenne. Besonders krass wird es, wenn eine Frau dabei Latex trägt, den Reißverschluss der Hose öffnet oder den Latex-Slip zur Seite schiebt, falls sie unter dem Kleid einen trägt und dann laufen lässt. Vor vielen Jahren hatte ich regelmäßig eine Mistress, um diesen Fetisch ausleben zu können. Mittlerweile habe ich eine Partnerin, mit der ich offen darüber sprechen und es mit ihr zusammen ausleben kann. Anfangs war es für sie schwer, vor mir zu pinkeln. Mittlerweile liebt sie es, wie ich es genieße. Ich hatte dann noch ein paar Nachfragen an ihn, zum Beispiel auch, wie er darauf gekommen ist und so weiter. Und dann hat er mir nochmal geschrieben. Ich hatte in jungen Jahren eine kurze Affäre mit einer älteren Frau. Sie war aktiv, was Fetischkleidung angeht. Damals noch mühsam habe ich mir dann VHS-Kassetten mit Filmen gekauft mit BDSM-Content. Das war so die Zeit, in der mir das gefallen und ich mich dafür interessiert habe. Es hat lange gedauert, bis ich das ausleben konnte. Anfangs in unserer Beziehung habe ich mich falsch gefühlt und bin auf Ablehnung gestoßen. Seit unserer Beziehung 2.0 hat sich hat sich in unserer Beziehung einiges zum Positiven für uns beide entwickelt. Also ich weiß, wie es ist, es nicht ausleben zu können. Und ohne den Fetisch ausleben zu können, wäre ich unglücklich und sowas führt zu Frust. Latex alleine mache ich so 2 bis 3 Mal im Monat, vor allem wenn wir in Clubs gehen. Natursekt so 3 bis 4 Mal im Jahr. Es soll ja auch etwas Besonderes sein und nicht alltäglich. Und ja, ich kann auch so beim Sex Spaß haben. Das ist eher die Kirsche auf der Torte und was Besonderes.
Aber das finde ich gut mit diesem, dass er schon ganz klar sagt, und das haben jetzt wenige geschrieben, dass es ihm einfach schon wirklich wichtig ist. Also das ist ja auch das, was Beatrice Wagner gesagt hat, dass es eine Definition von Fetisch ist eben, dass es einem einfach wichtig ist und dass man es nicht unterdrücken kann und dass man unglücklich wird, wenn man es unterdrückt. Und das finde ich ganz toll, wie er das eigentlich beschrieben hat. Und er scheint ja, es ist ja ein Prozess, eine Beziehung mit Sexualität und Vorlieben und Fetischen. Und diesen Prozess ist er ja offensichtlich durchgegangen mit einem positiven Ergebnis, was ich sehr schön finde.
Ich finde auch, also dass du da einen ganz wichtigen Punkt auch ansprichst, so ein Fetisch. Ich meine auch, wenn er schon immer in einem schlummert oder wenn man das schon immer gut fand. Es kann ja auch sein, dass man mit jemandem zusammen ist, vielleicht 2 Jahre, 5 Jahre, 10 Jahre und dann so ein Gespräch ansteht, weil das durch irgendwas aktiviert wurde oder man es eben nicht mehr unterdrücken kann. Und ich kann nur hoffen oder das jedem wünschen, dass der die andere dann mit einer gewissen Offenheit reagiert und das auch annehmen kann. Und ich würde raten, keine Scheu zu haben, das anzusprechen. Aber sie grinst, Leo grinst, die hat noch was in petto.
Ich hab noch einen Fetisch für Reitkleidung.
Mhm. Und zwar hoppe, Reiter.
Ja, genau. Du wirst dich gleich so schlecht fühlen, wenn ich dir das vorlese.
Oh nein.
Also ich kann ziemlich genau erklären, wie das bei mir entstanden ist. Wann es mir das erste Mal aufgefallen ist, weiß ich nicht. Ich war 9 oder so. Ist geil, wie er sagt, er weiß es nicht und dann sagt, ich war 9.
Also es ist ein Mann.
Es ist ein Mann. Ich war auf einem Reitturnier und dort fand ich die Frauen in Reithose und Reitstiefeln einfach anziehend, ohne dass ich in meinem jungen Alter mit Sex oder so das in Verbindung gebracht hätte. Ich möchte in diesem Zusammenhang unbedingt kommunizieren, dass der Reitsport leider unfassbar sexualisiert wird. Mädchen werden nur aufgrund ihrer Hobbys diskriminiert oder blöd angemacht. Sowas wie, willst du mal auf mir reiten? Das würde ich niemals tun. Ich lebe meinen Fetisch im Privaten aus. Nur deshalb fühle ich mich manchmal schlecht, dass ich diesen Fetisch habe, weil Männer das manchmal total übergriffig ausleben. Aber das ist ja eine altbekannte Geschichte. Ich habe keinerlei Kontakt normalerweise zum Reitsport, also er betreibt Reitsport nicht selber. Ich lebe meinen Fetisch mit meiner Verlobten aus und sonst weiß auch niemand was da. Das finde ich ganz interessant, dass es ja einfach Sachen gibt, die fetischiert. Was ist das Wort?
Gute Frage. Fetischiert?
Fetischiert? Nee, fetisch, das klingt wie voltigieren. Das ist auch.
Was ja in dem
doch, das ist fetischieren, oder?
Das weiß ich nicht. Umschreib's.
Naja, dass man halt aus so einer bestimmten Sache, wie eben zum Beispiel Reitsport und Mädchen, die gerne reiten und Pferde reiten, hahaha, man reitet beim Sex, dass das eben in so eine ganz doofe Richtung gedrückt wird. Das finde ich ganz interessant, dass er das auch so anspricht.
Aber ich finde es auch gut von ihm, dass er sich dessen bewusst ist und dann auch explizit dazu sagt, also er will das eben nicht,
ja,
diese Mädchen und Frauen so hypersexualisieren, sondern dass es ihm halt um die Klamotte geht und mit seiner Freundin oder Verlobten in dem Fall zusammen. Ja, finde ich mega gut. Ich hätte noch jemanden zum Thema Fußfetisch.
Ey. Hau her, die legendäre Fußfetisch-Folge von uns, der Quickie.
Aber das war kurz und knapp, hat mir eine Frau geschrieben. Ja, ich hatte schon mal jemanden mit einem Fetisch, einem Fußfetisch. Ehrlich gesagt hat es mich nicht gestört. Ich wusste es davor schon und habe daher sehr auf saubere Füße geachtet. Also immer frisch lackiert und Hornhaut entfernt und so weiter, damit es für ihn angenehm ist. Er hatte sie nicht direkt im Mund, aber immer meine Beine nah am Kopf, also Missionar, bloß Beine hoch. Er hat meine Füße geküsst und zärtlich berührt. Also tatsächlich war es sehr, sehr angenehm für mich.
Sagen geht. Ich kriege da immer ein schlechtes Gewissen, dass ich nochmal zur Pediküre gehen sollte die ganze Zeit. Aber ja, gut.
So,
boah, jetzt haben wir aber hier eine lange Folge vor der Sommerpause.
Ja, aber es ist halt auch die letzte vor der Sommerpause. Die könnt ihr euch ja quasi auch aufteilen, versteht ihr? Die könnt ihr ja quasi auf zweimal hören, damit ihr uns nicht so vermisst.
Wenn ihr die 8 Stunden in der Schlange für die Flieger ansteht.
Jetzt hör auf, ich fliege jetzt dann. Wehe. Wehe. Alle schon, immer wenn ich erzähle, ich fahre jetzt dann in Urlaub, alle immer so, oh, du Arme. Ich so, war's doch geil. So, ja, hoffentlich geht dein Flieger.
Ich habe jetzt aber auch schon von Leuten gehört, die 8 Stunden davor am Flughafen waren und dann da 7 Stunden lang im Café saßen, weil da überhaupt keine Menschen waren.
Ja, das ist auch noch eine zweite Befürchtung. Aber an dieser Stelle, diese Staffel ist hiermit offiziell beendet. Die neue ist schon in den Startlöchern. Nach der Sommerpause geht's weiter. Und zwar ist das der
31. August. Für uns Bayern ist es eigentlich noch Hochsommer, weil wir haben ja Schulferien bis Mitte September. Aber für den Rest von Deutschland geht da das neue Jahr los. Und die neue Staffel, oh Baby.
Und wir hoffen natürlich schon, dass ihr uns ein bisschen vermisst.
Ein bisschen.
Ja, ihr könnt uns ja mal ein bisschen hier alte Folgen anhören und ihr könnt weiter Instagram auschecken. Oh Baby Podcast und Oh Baby _Josi. Da geht die Chose weiter. Wir lassen euch nicht ganz hängen. Ja, folgt uns doch auf Spotify und Deezer und
Apple Podcast.
Danke.
Und wir haben auch das wunderbare Handy, wobei das Handy geht auch so ein bisschen in die Sommerpause, ne?
Das Handy geht jetzt tatsächlich auch ein paar Wochen in Sommerpause. Ihr könnt natürlich trotzdem schreiben. Das könnt ihr trotzdem. Das wird dann, ich gucke das mir dann gesammelt an, wenn ich wieder aus dem Urlaub zurück bin. Aber erwartet in der Sommerpause bitte keine Nachricht. Zurück erstmal.
Genau. Und diese Handynummer wäre. Wenn es euch ganz auf der Seele brennt, die 0176-344-01664. Wir haben euch das aber wie immer auch in den Shownotes verlinkt.
Aber tatsächlich, das will ich an der Stelle mal sagen, tatsächlich erreicht ihr uns besser auf Instagram.
Ja.
Das ist einfach so, weil da sind wir einfach
so
öfter. Ja.
Ja.
Aber jetzt, meine lieben Sexhäschen, habt mal auch ihren schönen Sommer, vögelt, was das Zeug hält.
Wir werden euch vermissen. Definitiv. Ihr seid cool.
Und bitte haltet die Ohren steif.
Und habt ganz viel Sex. Bis Ende August.
Bye.
Tschüss.
Oh yeah.